Und herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute mit einem ganz tollen Interviewgast, die Vlada Mettig ist zu Gast. Vlada ist Mentorin, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Autorin und Podcasterin und begleitet Menschen in ein alkoholfreies Leben, in dem sie ihre Unabhängigkeit genießen können. Ganz herzlich willkommen, liebe Vlada.
Vielen lieben Dank. Das ist immer so schön und spannend, das eigene Intro dann zu hören, wie man vorgestellt wird. Ich freue mich ganz, ganz sehr auf diesen Podcast mit dir und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja, weil ich sehr, sehr gerne deinen Podcast höre. Und da geht es ja auch um eben auch dein Thema, alkoholfreies Leben. Und dann war ich so frei, dich anzuschreiben und mich quasi selbst in deinen Podcast einzuladen.
Hast du ganz richtig gemacht.
Ich hatte so Lust, dir meine Geschichte zu erzählen, weil ich ja eben auch eine Vergangenheit habe mit Partyleben und Alkohol. Und wir haben diese Gemeinsamkeit auch mit dem Yoga. Und das war so schön, dass ich unbedingt dich auch bei mir zu Gast haben wollte. Also danke, dass du da bist.
Ich freue mich, danke.
Wir starten einfach mal mit, wie geht's dir denn heute? Hol uns doch mal mit in deinen Tag. Es ist Montagmorgen um 10. Wie ist deine Stimmung? Was hast du heute schon gemacht?
Ich bin sehr, sehr, sehr entspannt. Ich habe mir auch angewöhnt, vorher, vor allem als ich auch noch in einer Festanstellung war, war der Montag für mich immer mit so einem weinenden Auge verbunden und zwar immer so, ach, jetzt geht die Woche wieder los. Und dadurch, dass ich ja jetzt aber genau das tue, was ich so sehr liebe und mir mein Leben so gestaltet habe, wie ich es liebe, ist der Montag immer so, weißt du, der Montag ist eigentlich das verlängerte Wochenende, weil ich mir gesagt habe, ich möchte mich am Montag genauso fühlen wie an dem Sonntag. Und deswegen bin ich heute Morgen, ich habe ausgeschlafen, im Sinne von 7.30 Uhr ist schon lang geschlafen und dann bin ich mit meiner Hündin spazieren gegangen, hier durch den Wald, durch die Wiesen, habe mir da Zeit gelassen und ja, dann habe ich jetzt kurz noch eine Pause gehabt von einer halben Stunde, habe kurz gefrühstückt und jetzt sprechen wir und danach fahre ich zu meinem Pferdchen, also das ist alles, wenn ich mich so reden höre beziehungsweise mich so von außen beobachte, was ich für ein Leben heute lebe, dann würde mein 14-jähriges Ich, glaube ich, das springt die ganze Zeit durch die Gegend und sagt sich, yes, 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 wie schön, wie schön.
Ach, das ist ja herrlich. Ich glaube, da sprichst du ganz vielen aus der Seele. Es kennen bestimmt einige dieses Gefühl von so einem Montagmorgen, den man vielleicht nicht so toll findet. Und ich finde, das ist ja auch etwas, was einem vielleicht so auf dem eigenen Yoga-Weg bewusst wird, dass das vielleicht nicht so unbedingt das Leben ist, was man führen möchte, wo man irgendwie immer nur aufs Wochenende wartet. Und du hast da anscheinend ja eine große Transformation hinter dir, wie man da schon raushören kann. Magst du uns mal mitnehmen in deine Vergangenheit, wo vielleicht dein Leben auch noch ganz anders war? Oder du hast gerade das 14-jährige Ich angesprochen. Wie warst du so drauf mit 14?
Das 14-jährige Ich, das freut sich über den Lebensumstand heute, weil es sich immer einen Hund und ein Pferd gewünscht hat. Und jetzt ist das so, ne, das ist so der, da lebe ich einfach so meinen Kindheitstraum. Und das war aber lange Zeit nicht so. Wir haben ja mit jungen Jahren, ich damals mit 14, ich hatte noch dieses Bauchgefühl und die Intuition, die wir ja auch unabhängig davon immer haben, nur wir hören dann irgendwann oftmals nicht mehr darauf. Und ich war noch so sehr verbunden mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit meinen Zielen. Und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich mich davon, na, wie soll ich sagen, abgekapselt. Es sind halt Dinge passiert. Ich habe Erfahrungen gesammelt und bin da irgendwie von dieser inneren Stimme ein Stück weit weggekommen. Natürlich auch Situationen, familiäre Situationen, Beziehungen, die einfach auch emotional herausfordernd waren. Und dann passiert ja oftmals das, dass wir, wenn wir die Emotionen nicht aushalten können, dass wir sie dann runterschlucken und abkapseln. Und dann verlieren wir die Verbindung zu uns selbst. Und dann ging das so los, dass ich schon, also so der erste große Schritt, bei dem ich jetzt rückblickend weiß, ich habe da überhaupt nicht nach meinem Herz gehandelt, war die Wahl meines Studiums. Denn wer mich kennt, ich bin so freiheitsliebend, Spirri-Mädchen, Natur, Tiere, Menschen, das ist meine Welt, Kreativität und neue Dinge erforschen und ganz viele neue Dinge erforschen. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Mich hat tatsächlich niemand aus meinem Elternhaus gezwungen, die haben selber so sich im Nachhinein gefragt, warum tut sie das? Aber ich dachte dann, okay, das ist was Handfestes, damit gehe ich auf Nummer sicher. Aber es hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und ich bin aber diesen Weg immer weitergegangen und immer weitergegangen, habe dann auch ich habe in Leipzig studiert, habe da auch viel gefeiert, hatte aber damals noch gar nicht so dieses Gefühl von, beziehungsweise doch anders. Ich hatte schon immer vor allem mit Anfang 20 das Gefühl, dass an meinem Alkoholkonsum etwas nicht so wirklich richtig stimmig ist, obwohl ich im Vergleich zu meinem Umfeld genauso getrunken habe. Ich habe zwar oftmals mehr vertragen als alle anderen, habe das aber nicht so als problematisch gesehen. Sprich, da war dieses Gefühl auch, ich komme aus einem Hintergrund, dass meine Eltern, als es sehr, sehr herausfordernd bei uns in der Familie geworden ist, war ihre Lösung zu trinken. Und ich hatte immer Angst davor, dass mir das passiert. Aber ich dachte, mir wird das ja schon nicht passieren, weil ich bin ja bewusst, ich sehe das ja, ich will ja nicht so werden wie die, wenn ich das jetzt mal so salopp sage. Aber dieses Gefühl, dass ich anders trinke als meine Freunde und mein Umfeld, das war schon immer da. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Das war so dieses, nee, ich bin schon nicht abhängig, weil das wäre ja eine Katastrophe. Ne? Wer will schon abhängig sein? Das ist ja wie in unserer Gesellschaft, diesen Stempel zu haben. Na, du hast jetzt einfach mal nicht geschafft und du bist jetzt sozusagen der Abschaum der Be Gesellschaft und kommst dann nie wieder raus. So unter dem Motto.
Kannst du dich, darf ich dich kurz nochmal, wie ich habe das Gefühl, wir sind zu schnell schon bei ganz vielen Themen, die ich ganz gerne unbedingt noch vertiefen möchte, weil du hast jetzt schon so viel spannende Sachen im Kurzen gesagt. Vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück, bevor wir da noch näher drauf eingehen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, dass du so deine Intuition verloren hast oder wo das vielleicht durch verursacht wurde, weil ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Ich habe mich auch direkt gerade so wiedererkannt. Also was das für Einflüsse von außen waren, dass du aufgehört hast, auf dich zu hören. Du meintest, also mit 14 hast du das Gefühl, warst du noch ganz gut angebunden. Ich glaube nicht, bei mir zum Beispiel ging es sogar noch früher los, als ich, weil für mich war die Grundschule, die Einschulung, glaube ich, so ein Einschnitt, wo ich so angefangen habe zu denken, mit mir stimmt vielleicht was nicht. Kannst du dich da noch erinnern?
Ich kann mich noch daran erinnern, die Schule, die war gar nicht so das Thema, beziehungsweise die hat mich gar nicht dazu gebracht, an meiner Intuition zu zweifeln. Ich wollte früher als junges Mädchen, mein ganz großer Traum, ich war immer so verbunden mit dem Unsichtbaren, ich wusste ja noch nicht, dass das Spiritualität heißt, aber ich habe mich immer für dieses Magische interessiert und vor allem, ich war so verbunden mit Tieren. Ich konnte mit Tieren, weißt du, ich konnte mich an eine Koppel von Kühen stellen. Da waren 50 Kühe und ich konnte sagen, ich kann machen, dass alle jetzt zu mir kommen. Und dann habe ich gemut wie die Kühe und bin quasi, weißt du, und sie kamen dann zu mir und das war für mich einfach. Ich wollte ganz, ganz lange etwas mit Tieren machen und ich wollte Tierärztin werden. Und das war mein großer Traum. Und ich weiß noch, in der Realschule zum Thema Schule wollte man mir das auch ausreden. Denn da gab es so eine Stunde, da ging es um Berufsberatung. Und dann wurde gefragt, was möchtest du denn werden? Dann habe ich gesagt, ich möchte entweder Tierärztin werden oder wenn das nicht funktioniert, dann werde ich Kinderärztin. Und dann hat die Lehrerin gesagt, naja, aber Vlada, da musst du ja schon studieren. Willst du das dir nicht nochmal überlegen? Ich so, ich werde Tierärztin oder ich werde Kinderärztin. Und das war mein großes Glück, dass ich schon immer dieses hatte. Wenn mir jemand gesagt hat, du schaffst das nicht, dachte ich mir, doch, doch, weil ich das will. Und was dann aber passiert ist, ist, dass ich, weißt du, das sind ja auch so Puzzleteile, die dazu geführt haben, dass wir unsere Intuition verlieren, weil wir in bestimmten Ne, weil dann Leistung eine Rolle spielt, weil dann uns gesagt wird, du musst so und so sein und dies und jenes tun. Und ich habe dann in den USA, ich habe ein Highschool-Jahr in den USA gemacht und habe da ein Praktikum bei einem Tierarzt gemacht und habe gesehen, was ein Tierarzt dort alles macht. Und zwar ist das Kastrieren, Sterilisieren und die Krallen von den Katzen entfernen, damit die nicht mehr an den Möbeln kratzen. Und ich habe das gesehen und ich war so erschüttert. Und ich dachte mir so, das will ich nicht machen. Ich will das nicht unterstützen, dass die Menschen mit den Tieren machen, was sie wollen. Und das war so der große Einschnitt, dass ich dann gesagt habe, in dem Moment ist mein Traum zerplatzt, wenn ich jetzt so darüber spreche, weil ich mir dachte, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich auch diese Verbindung zu den Tieren, das war plötzlich weg, wie als hätte ich diese Gabe nicht mehr. Das war aber auch nur eine Einbildung, weil ich habe die immer noch und jetzt lebe ich sie einfach. Und das war so ein ausschlaggebender Moment, dass ich das dann nicht mehr gemacht, beziehungsweise dass ich da die Verbindung verloren habe und dann irgendwie ins Schwimmen gekommen bin und dann dachte, warte mal, das, was ich machen möchte, das gibt's vielleicht auch gar nicht. Ja.
Ja, spannend. Ja, da ist echt ja wie so eine Blase zerplatzt, weil das so ein Praxisschock sozusagen anscheinend, ne? Dass du eigentlich den Tieren helfen wolltest und dann siehst du, der Tierarzt macht einfach nur, dass die Tiere irgendwie zu den Menschen passen, so ungefähr.
Genau.
Und dann klingt aber auch, als seist du ja so ein feinfühliges Kind gewesen. Glaubst du, bist du hochsensibel oder so? Hast du da dich schon mal mit beschäftigt?
Weißt du, ich bin immer nicht so ein Freund davon oder eine Freundin davon, in Schubladen zu denken. Es mag sein, dass ich hochsensibel bin. Ich bin sehr feinfühlig, aber ich muss jetzt nicht von mir behaupten, dass ich hochsensibel bin. Das ist auch, ich glaube, ich habe Tendenzen zu ADHS, aber was bringt es mir diesen Stempel aufzudrücken? Verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe total, wie du meinst. Das empfinde ich ganz genauso, ja.
Und ich nehme viele Dinge sicherlich sehr fein wahr, auch was damals mit meinen Eltern in der Beziehung passiert ist oder bei uns im Leben. Aber ich kannte ja nur mich. Also weißt du, ich wusste ja nicht, ist das jetzt in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Ich war ja mit meinen Gefühlen konfrontiert. Genau. Und manchmal ist das eben dann auch ein bisschen überfordernd, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst. Am Ende, wenn dir als Kind Gefühle abgesprochen werden, beziehungsweise was ich als Kind gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, meine Eltern zu retten. Wir übernehmen ja dann gerne die Verantwortung für die Eltern oder beziehungsweise was meine Strategie war. Ich wurde nicht gehört, sprich ich habe ihnen gesagt, hier passt auf, ihr trinkt so viel Alkohol, ich sehe das und mich verletzt das. Ich konnte es natürlich jetzt nicht so ausdrücken wie als Erwachsene. Mhm. Und mir wurde dann aber gesagt, nee, das ist nicht so, wir haben kein Problem. Und dann habe ich angefangen, an mir zu zweifeln. Und dann habe ich eben diese erst was die Trauer, die Angst und dann die Wut immer wieder runtergeschluckt. Und das ist das, was dann so, weißt du, da verlierst du ja auch das Gefühl für dich selbst und das Gefühl für dein eigenes Bauchgefühl und deine Intuition, wenn dir gesagt wird, das, was du da wahrnimmst, ist gar nicht so. Und am Ende, das war auch eine Argumentation, da war ich dann schon ein bisschen größer, du trinkst ja auch Alkohol, also ist es ja kein Problem, so unter dem Motto. Und irgendwie, ja, das hat mich zutiefst verletzt und wütend gemacht, aber ich wusste ja auch nicht, wohin mit diesen Gefühlen und habe sie dann versucht, so gut es geht, runterzuschlucken und eine Mauer hochzufahren. Also zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wohin damit, also versuche ich jetzt einfach stark zu sein. Und unterbewusst wollte ich aber das Problem trotzdem irgendwie, also ich wollte das Problem trotzdem irgendwie zeigen, dass es da ist und bin dann, ich glaube, das war mit 16, 17, 18 in eine Essstörung gerutscht. Ich habe dann aufgehört zu essen, weil ich irgendwie, wenn meine Worte quasi schon nicht Anklang finden, dann ja vielleicht mein Körper. Mhm. Das klingt auch so absurd, darüber zu sprechen, aber das ergibt ja, psychologisch ergibt das ja auch irgendwie Sinn.
Ja.
So. Und dann ist eben das eingetreten über lange Zeit, dass ich selbst abhängig geworden bin. Weil Abhängigkeit ist ja letztendlich, wenn wir dann auch ins Yoga kommen, zweites Chakra, also erstens mal, erstes Energiezentrum ist ja der Sitz deiner, ne, bin ich nicht sicher auf dieser Welt, habe ich stabile Wurzeln, bin ich willkommen auf dieser Welt. Und dann zweites Energiezentrum, bin ich im Fluss, Emotionen sind die Gefühle im Fließen und das ist ja bei allen Abhängigkeiten, ist das im Ungleichgewicht. Und ich habe dann quasi nicht mehr auf meine Emotionen gehört und habe dasselbe Mittel wie meine Eltern gewählt, also habe Alkohol getrunken und am Ende war das unterbewusst so, dass ich mir gesagt habe, dann mache ich es eben richtig schlimm. Dann werde ich so krass abhängig, dass meine Eltern dann irgendwann erkennen müssen, dass da ein Problem da ist. Funktioniert aber so nicht. Krass. Wir zerstören uns ja am Ende nur selbst.
Ja, ich fand, ich konnte da jetzt so richtig mitgehen mit deinen Beschreibungen. Und ich glaube, das ist auch was, was ich habe manchmal das Gefühl, fast alle wir Menschen irgendwie in verschiedensten Formen halt auch gemeinsam haben, dass wir halt irgendwo auf unserem Weg halt so Störungen erfahren und häufig anfangen zu denken, dass mit uns irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann gehen wir diesen Weg, wo wir irgendwie versuchen, wieder zurückzulernen, dass wir irgendwie in Ordnung sind. Oder halt auch, du hast dann versucht, halt wieder so Kontrolle zu erlangen letztendlich, ne? Darum geht es, glaube ich, ja auch häufig in Essstörungen.
Ja, Kontrolle oder auch verschwinden, also weißt du, weniger werden. Oder wenn du bulimisch bist, ich werde am Ende auch bulimisch, so dieses, ich hungere mich, ich höre jetzt auf zu essen, dann habe ich die Kontrolle, dann kann ich wenigstens das kontrollieren, aber du kannst ja die Kontrolle nicht, den Druck nicht so lange aufrechterhalten und brauchst dann ein Ventil, um den Druck wieder loszulassen. Mhm. Und weil du es gerade gesagt hast, dass viele Menschen, weißt du, dass wir erst noch so verbunden sind und dann passiert etwas und dann verlieren wir uns und dann dürfen wir wieder auf die Suche nach unserem eigenen Kern gehen. Ich vermute tatsächlich, dass das der Deal ist, den wir hier, wenn wir auf dieser Welt inkarnieren, dass das der Deal ist, dass das schon so sein darf und soll. Oder wie?
Ja, richtig schön. Ja, ich komme auch immer wieder zu dem Punkt. Also letztendlich kann es nur das sein, ne? Das halt, also so ein menschliches Leben ist halt nicht so easy peasy, ne? Also offensichtlich ist es schon so gedacht, dass man hier Herausforderungen trifft und die sollen uns eben wieder zu uns führen. Also so sehe ich das auch total. Und jetzt hattest du gerade erzählt, dass du Plan hattest, deinen Eltern zu zeigen, wie schlimm es eigentlich ist. Ne? Und das hat sich aber noch, das war noch ganz mit deiner Essstörung. Da hatte jetzt Alkohol noch keine Rolle gespielt oder war das gleichzeitig auch schon?
Doch, das war gleichzeitig, aber da war Alkohol gar nicht so im Vordergrund. Da war trotzdem noch dieses Bauchgefühl da, ich trinke anders als andere. Und ich war jetzt nicht jahrelang essgestört. Ich habe mir schnell Hilfe gesucht und bin da relativ schnell wieder raus. Das ploppte dann immer wieder mit Beziehungen, die ich zu Männern eingegangen bin. Da ploppte das so auf. Aber das hatte ich schnell für mich, also was heißt relativ schnell? Das ging innerhalb von 4, 5, 6 Jahren, dass ich das so dass ich da wieder in mein Gleichgewicht gekommen bin. Der Alkohol, der war aber länger da und der war, weißt du, das geht ja auch schleichend. Wir sind ja nicht von heute auf morgen abhängig und wir sind zunächst einmal psychisch abhängig, bevor wir überhaupt körperlich abhängig werden. Eine psychische Abhängigkeit dauert im Schnitt so, glaube ich, um die 10, 11 Jahre, bis es dann, also das ist einfach nur ein Durchschnitt, ne? Wir sind ja alle Individuen und die Wege sind ja ganz, ganz unterschiedlich, aber es hat wirklich so 10, 11 Jahre gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, warte mal, mir entgleist mein Alkoholkonsum, weil du ja eine Toleranz entwickelst. Du kannst immer mehr trinken oder musst immer mehr trinken, um dieselbe Wirkung zu haben. Und dann ist es mal mehr und dann ist es mal weniger. Und dann hast du ja vielleicht noch Tage, an denen du nichts trinken kannst. Und wenn das noch so ist, dann kannst du dir ja noch einreden, nee, dann ist ja mein Problem gar nicht so groß. Ich habe das ja noch unter Kontrolle. Ich brauche das nur manchmal am Wochenende zum Feiern, um loszulassen. Oder ich mache es mir dann schön und trinke, weißt du, ich habe ja dann auch keinen Fusel getrunken, sondern habe mir dann den Wein für 9 € geholt. Der Effekt war aber trotzdem derselbe. Nur ich konnte mir die Geschichte erzählen. Ja, ich bin ja jetzt noch nicht abgestürzt, sondern ich trinke ja noch das gute Zeug. Und mach's mir dann gemütlich und bequem und zünd mir eine Kerze an. Aber es ging ja trotzdem um die Wirkung. Und dann kippt irgendwann das ganze System, weil nach der psychischen Abhängigkeit wirst du irgendwann, wenn du da vorher nicht rauskommst, in die körperliche Abhängigkeit kommen. Und das ist aber das Bild, was wir in der Gesellschaft haben, dass das sozusagen Alkoholabhängigkeit oder Abhängigkeit von jeglicher Substanz bedeutet, dass du quasi erst, wenn du körperlich abhängig bist und alles verlierst, dass das Abhängigkeit ist. Aber das fängt schon ganz, 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 ganz viel eher an.
Ja. Und kannst du dich da noch dran erinnern, an dein erstes Mal, dass du Alkohol getrunken hast? Weil du warst dann ja schon vorgeprägt durch den Konsum deiner Eltern. War das, also hast du das noch so bewusst, ob das irgendwann so eine Entscheidung war, ich trinke jetzt trotzdem oder ich will das eigentlich nicht? Oder ist das schon zu weit weg?
Als ich zum ersten Mal Alkohol getrunken habe, hatten meine Eltern, die hatten auch nicht immer ein Alkoholproblem, sondern es ist dann, als wir, mein Papa, der hat unternehmerisch, er konnte eigentlich auch nichts dafür, seine Firma ist zu Bruch gegangen, wir hatten uns aber einen Hof gekauft und finanziell ist unser Kartenhaus einfach völlig zusammengebrochen und das hat einfach etwas mit meinen Eltern gemacht, die hatten dann auch Existenzängste und wussten auch nicht, wo oben und unten ist. Und das hat dazu geführt, dass sie dann mehr getrunken, den Alkohol als Lösung für sich gesucht und gefunden haben. Davor war aber lange Zeit nichts. Meine Eltern haben zwar getrunken, aber da hatte ich nicht das Gefühl, sie haben ein Alkoholproblem. Sprich, es war nicht immer so, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem abhängig getrunken wurde. Als ich zum ersten Mal Alkohol getrunken habe, ich glaube, das ist nur eine Vermutung, das war zu meiner Jugendweihe das typische Glas Sekt oder 2 Gläser, 3 Gläser, aber nicht mehr. Und das war dann einfach so, also es war jetzt nichts Großartiges. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das irgendwie, weißt du, dass das jetzt so ein einschneidendes Erlebnis war. Aber das war so die Eingangs, also so die Eingangspforte in den Alkoholkonsum. Und dann haben wir auch mit meinen Freundinnen teilweise, wenn wir Übernachtungspartys gemacht haben, mit so 14, 15, 16, dann sind wir zu unseren Eltern da in den Keller, da waren Weinflaschen und dann diese kleinen, ach, das ist so, wenn ich jetzt daran denke, das ist einfach so unglaublich ekelhaft, diese kleinen Schnapsflaschen, so Wurzelpeter oder wie die auch alle heißen. Bäh. Oh, und die haben wir dann getrunken und dann lagen wir jämmerlich auf dem Boden. Also das war echt ekelhaft, das Zeug. Aber wir haben das damals noch nicht als problematisch gesehen, sondern es war halt so. Und unsere Eltern, die haben ihren eigenen Alkoholkonsum ja auch nicht in Frage gestellt und dachten sich sicherlich, wer das gehört hat, dazu zum Erwachsenwerden, ja.
Hat man ja auch in unserer Gesellschaft den Eindruck, ne, dass das dazugehört und teilweise wird es ja auch richtig abgefeiert zu trinken und so. Es ist halt sehr gesellschaftlich akzeptiert. Aber du hattest jetzt auch schon gesagt, dass du dann schon dieses Gefühl hattest, bei dir ist es vielleicht anders als bei anderen, dass es vielleicht so ein bisschen ein Problem sein könnte. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was da so in dir vorgegangen ist, also in deinen Gedanken über deine Beziehung zu Alkohol?
Ich hatte immer das Gefühl, beziehungsweise ich wusste, ich will unbedingt die Wirkung. Und die anderen, wie soll ich denn das erklären? Die anderen wollten ja auch die Wirkung. Es ging ja im Teenie-Alter oder beim Feiern, es ging ja nie darum, den Alkohol zu genießen. Es ging ja immer darum, betrunken zu werden und die Wirkung zu spüren.
Ja.
Und bei mir war das aber, ich habe das Gefühl, ich bin ein bodenloses, ich habe dieses Loch in mir, was ich versuche zu stopfen. Und in dem Moment, in dem ich Alkohol trinke, kann ich endlich mal loslassen. Endlich mal bin ich lustiger. Endlich mal habe ich nicht diesen Druck, den ich die ganze Zeit gespürt habe, von wegen, ich muss alles irgendwie zusammenhalten. Ich muss so tun, als wäre alles in Ordnung, obwohl ich wusste, dass bei mir ist es nicht alles in Ordnung. Und dass ich quasi, ich habe, glaube ich, schon gespürt, dass Alkohol eine ganz wichtige Funktion für mich übernimmt. Und das war das Bauchgefühl, was mir gesagt hat, das stimmt was nicht. Aber ich bin dann, ich weiß noch, zu Studienzeiten, als ich dann in Therapie war, eben wegen der Essstörung, dann bin ich zu meiner Therapeutin gegangen und habe sie gefragt, weil ich ja auch Angst hatte, alkoholabhängig zu werden. Die kannte ja meine Geschichte so ein bisschen. Was heißt so ein bisschen? Die kannte meine Geschichte. Und ich habe sie dann gefragt, sagen Sie mal, ich trinke so und so viel, habe ich ein Problem, bin ich abhängig? Und sie meinte, Frau Mettig, lassen Sie einfach den Schnaps weg und dann werden Sie kein Problem haben. Im Nachhinein denke ich mir so, mit dem Wissen und der Arbeit, die ich jetzt tue, denke ich mir, das kannst du doch nicht sagen. Das kannst du doch einer Klientin einfach überhaupt nicht sagen. Aber das war für mich der Freifahrtschein im Sinne von, okay, eine Therapeutin hat mir gesagt, ich habe da kein Problem. Schnaps habe ich sowieso jetzt nicht so häufig getrunken und dann ist ja alles in Ordnung. Ja.
Also, ich würde schon denken, wenn jemand in einer Therapie ist und den Gedanken äußert, dass da ein Problem sein könnte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Problem ist, ist ja dann relativ groß, ne?
Ist relativ groß, aber ich kann auch verstehen, warum sie das vielleicht, das sind jetzt nur Mutmaßungen, weil ich weiß es ja nicht, aber sie hätte mich nicht weiter therapieren dürfen, wenn meine Diagnose Abhängigkeit gewesen wäre, weil dann hätte ich zu einem Suchttherapeuten gehen müssen.
Okay.
Das wäre jetzt meine logische Erklärung, die irgendwie plausibel wäre, warum sie das gesagt
Ja,
hat.
krass. Aber das war für dich offenbar dann halt nicht gerade ein sehr hilfreicher Rat.
Nö, das war nicht hilfreich. Also hilfreich in dem Sinne, dass ich gedacht habe, oh Gott sei Dank,
Hat sich erst mal gut
ich habe ja kein
angefühlt.
Problem. Ich bin nicht so wie meine Eltern. Aber das Gefühl ist ja geblieben.
Ja.
Also das Gefühl war ja immer noch da, dass etwas nicht stimmt.
Ja.
Aber ich habe es dann noch über Jahre so weitergemacht.
Ich hatte gerade, als du so erzählt hast, über diesen Unterschied zwischen halt, wie du deine Freunde in Bezug auf Alkohol wahrgenommen hast und dich selbst, ob es vielleicht halt sogar schon ein bisschen der Unterschied war, dass du schon das Gefühl hattest, es wirklich zu brauchen. Also weil du meintest gerade, wir alle wollten, haben das ja gemacht, um betrunken zu werden. Und ob es vielleicht schon so
Stimmt.
ein, die anderen wollten es einfach, weil es lustig ist und irgendwie was erleben. Und ob es vielleicht sogar bei dir schon sich so angefühlt hat nach, ich will es nicht nur, ich brauche das.
Stimmt, das ist sehr gut, dass du das sagst, weil genau das ist es, weil ich hätte mir auch nicht vorstellen können, ich glaube, für die anderen wäre es gar nicht so das Problem gewesen, wenn wenig Alkohol da gewesen wäre und wir gehen trotzdem feiern. Das wäre für mich absolut nicht cool gewesen. Hätte ich gedacht, das ist ja dann keine richtige Party. Ich möchte das richtig krachen lassen. Und das ist ja das Indiz dafür, dass du es brauchst. Genau.
Ja.
Danke, dass du das so nochmal zurechtgerückt hast und formuliert hast. Ja, genau, darum ging es.
Ja, ich kenne das auch noch, als ich so eine Phase hatte. Ich konnte noch nicht mal, wenn ich abends essen gegangen bin mit Freunden, konnte ich mir das nicht ohne Alkohol vorstellen. Also, dass wirklich halt eigentlich so soziale Aktivitäten für mich eine Zeit lang nur mit Alkohol vorstellbar waren. Und deswegen hatte ich auch vorhin auch die Sensibilität angesprochen, weil ich mich gefragt habe, halt in meiner Vergangenheit war, glaube ich, schon auch, hat viel reingespielt, dass ich halt so feinfühlig bin, so viel wahrgenommen habe und dass ich häufig so das Gefühl hatte, mich ein bisschen betäuben zu wollen, um weniger wahrzunehmen. Und mich hätte interessiert oder mich interessiert, ob das vielleicht auch bei dir so war oder ob du das viel von Klienten kennst, also ob es häufig sensible Menschen sind, die zu Sucht neigen.
Jein, was glaube ich bei mir der ausschlaggebende Grund war, ist dieser, weißt du, wir stehen ja dann unter Stress. Und wenn wir Stress nicht abfließen, wenn wir keinen guten Umgang mit Stress haben und Stress permanent auf unser Nervensystem einknallt, dann können wir den, das erzeugt ja Druck. Und Druck können wir ja nicht lange standhalten und warum wir dann, wir suchen ja im Alkohol die Lösung, um Druck abzulassen. In meinem Falle war es dann, um das ein bisschen mit Gefühlen zu füttern, Frust, Wut, Traurigkeit, bei der ich einfach, das war zu viel für mich, es war zu viel in mir. Das Außen habe ich dann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil ja zu viel in mir los war. Ich war ja abgekapselt von mir und damit vom Außen. Der Alkohol hat ja einfach geholfen, das nicht mehr so wahrzunehmen oder den Druck irgendwie, der ist ja trotzdem nicht abgeflossen, aber mich auszuschalten, auszuknipsen für einen Moment. Und ich glaube, und das ist das, was ich bei den meisten Klienten, Klientinnen auch merke, ja, sensibel, du bist auch sensibler, wenn du viele Kinder, die aus alkoholabhängigen Familien stammen, sind sehr, sehr, sehr sensibel, weil sie lernen, schnell lernen, wann kippt die Stimmung, wann ist alles noch in Ordnung, wann wurde getrunken, wie muss ich mich verhalten, was ist gerade los. Das läuft bei mir auch. Ich kann aus 10 Meter Entfernung, weiß ich, ob jemand was getrunken hat, ob jemand nichts getrunken hat. Weißt du, das ist das System, was da sind die Antennen einfach mega krass. On air, mir fehlt jetzt das Wort. Ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte. Genau, aber grundlegend geht es, glaube ich, darum, dass ganz viel Stress im System ist und die Lösung versucht wird zu finden über den Alkohol. Wie kann ich dem Stress entgehen? Und die Lösung ist dann etwas zu trinken, was ja aber, es ist eine gute Idee, eine Lösung dafür zu finden, aber das Lösungsmittel ist nicht so förderlich, das macht ja alles irgendwie nur noch schlimmer. Darum geht's, glaube ich, eher. Oder das war zumindest meine Funktion und das ist das, was ich bei den meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, feststelle, dass es eher darum geht.
Ich finde, das ist ja jetzt eine schöne Überleitung, um auch wieder Yoga ins Spiel zu bringen, weil jetzt hier Yoga so darum geht, quasi in sich die Lösung zu finden, unabhängig vom Außen ja auch zu werden und eben irgendwas auch eine Lösung zu finden, die keine Nebenwirkung hat, ne, die uns nicht abhängig macht. Wann ist denn Yoga in dein Leben gekommen und hatte das was damit zu tun, auch dass du dann vom Alkohol weggefunden hast oder wie war jetzt die weitere Reise?
Yoga ist schon zu Studienzeiten bin ich schon zum Yoga-Unterricht gegangen, über eine Freundin, die Yoga praktiziert hat, bin ich zum Yoga und bin da tatsächlich auch relativ regelmäßig hingegangen. Ich glaube, das war Hatha Vinyasa Yoga. Das hat mich über längere Zeit begleitet, aber ich habe es gar nicht so, ich habe es eher als körperliche Übung gesehen und bin da noch gar nicht so tief eingestiegen. Aber weißt du, das, was ich so spannend fand, war eben dieses, das Spirituelle wieder, das, was die Yoga-Lehrerin da beschrieben hat, was sie gesagt hat, das hat was mit mir gemacht. Und ich fand das schon immer ganz, ganz interessant und dachte mir so, was ist denn, was steckt denn da dahinter? Aber ich war noch so sehr mit mir und dem Studieren und dem Feiern verbunden, dass ich gar nicht da auf diese Reise gegangen bin. Ich habe auch in Berlin oftmals Yoga für mich praktiziert, aber auch wieder eher das Vinyasa-Yoga oder ich habe lange Zeit Shivamukti-Yoga, fand ich ganz, ganz, finde ich immer noch ganz, ganz toll. Das habe ich praktiziert, aber eher aus diesem Grund, ich möchte was für meinen Körper machen. Ich möchte, dass ich gut aussehe, ich möchte, dass ich schlank bin und ich möchte quasi um zu einem bestimmten Ideal zu gelangen, praktiziere ich das ohne den philosophischen Weg dahinter. Mhm. Obwohl das Gefühl wurde immer stärker, dass da irgendwas ist, was ich gerne herausfinden möchte, was es ist. Aber es hat mich immer wieder weg davon gezogen, weil ich noch zu sehr in diesem Feierkontext und ich war noch zu sehr von mir abgeschnitten, als dass ich mich hätte darauf einlassen können. Nur mit Yoga hätte es auch für mich persönlich nicht funktioniert, vom Alkohol loszukommen. Ich bin ja mittlerweile Kundalini-Yoga-Lehrerin und das Kundalini-Yoga, das habe ich nach meiner Therapie, also als ich nüchtern war, für mich entdeckt. Als ich Therapie gemacht habe, da spielte Yoga nicht so wirklich eine Rolle. Wir hatten in der Klinik Qigong, auch mega, mega krass. Hast du schon mal Qigong
gemacht? Ich habe es noch nicht selbst gemacht, aber ich habe von mitbekommen sozusagen.
Ja, also das war wirklich, ich dachte, naja, das sind ja irgendwelche Übungen, die wir da machen. Ich gehe mal morgens dahin und eine halbe Stunde Qigong praktiziert. Und das war so krass. Ich war wie high aus mir selbst heraus, wie komplett entspannt in einer Wolke aus mir selbst heraus. Ich dachte, boah, wie krass ist das denn? Nach der Therapie habe ich wieder angefangen, eher das Vinyasa und Jivamukti-Yoga zu praktizieren und dann aber schon regelmäßiger. Und ich habe mich ja dann schon gefragt, was mache ich denn jetzt mit meinem Wissen? Was mache ich denn jetzt, beziehungsweise nach der Therapie war es ja so, dass ich mein ganzes Leben nochmal neu sortiert habe. Ich habe mich beruflich dann nochmal komplett neu orientiert und habe mir die Frage gestellt, was will ich denn wirklich, wenn ich jetzt schon nüchtern bin und mich jetzt alles nochmal neu sortieren kann, was wünsche ich mir denn? Und dann wusste ich, dass meine Gabe ist oder das, was mir auch Freude bereitet, Menschen zu begleiten, Menschen zu motivieren und anzuleiten. Und ich wusste, das kann ich ganz gut. Und so habe ich mir ja auch mein Unternehmen dann irgendwie zusammengepuzzelt, erst mit einem Blog gestartet, der über das Thema Nüchternheit geht. Und so kam dann ein Steinchen nach dem nächsten ins Rollen. Und ich weiß noch, in die ganze Sobriety-Bewegung, die nüchterne Bewegung, ist ja in den Staaten viel, 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 viel größer und schon Jahre viel größer als bei uns in Deutschland. Als ich 2019 angefangen habe zu bloggen, da gab es in Deutschland fast noch gar nichts. Wir waren so 3-4 Mädchen, die unabhängig voneinander da angefangen haben, da diese Sobriety-Geschichte in Deutschland in Gang zu bringen. Und dann gibt eine ganz tolle Frau in den USA, sie heißt Holly Whitaker. Und die habe ich so ein bisschen verfolgt, was macht sie, wie bloggt sie, wie hat sie ihr Unternehmen aufgestellt, und sie hat Kundalini-Yoga praktiziert und sie hat darüber gebloggt und ich habe das dann gesehen und sie hat dann beschrieben, was das ist, was sie macht, und dann saßen die da mit weißen Turban und alles weiß gekleidet. Ich dachte, was ist das denn, ist das jetzt eine Sekte oder was soll das? Und sie schrieb dann in ihrem Blog, dass sie mit Kia Miller bei Kia Miller die Ausbildung gemacht hat und dass Kundalini-Yoga mega, mega gut ist bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Da war ich gecatcht, dachte mir, okay, dann probiere ich das mal aus. Habe ich mich bei einer Yoga-Plattform angemeldet, auf der Kia auch unterrichtet, habe das erste Mal Kundalini-Yoga praktiziert. Ich weiß, wie heute es ist, glaube ich, 2019 war das. 2018 oder 2019. Saß ich da in meiner Dachgeschosswohnung und habe, ich glaube, eineinhalb Stunden Kundalini-Yoga praktiziert und ich dachte mir so, was ist das denn? Weil wir ja 3 Minuten lang teilweise, ne, die Hände über den Kopf und atmen in Feueratem. Und ich dachte, oh mein Gott, weil ich dachte, ich bin mega gut trainiert und mein Körper ist ja mega gut trainiert, halte ich aus. Und das war aber nicht mein Körper, sondern mein Ego hat so gekickt. Ich habe so die ganzen Gefühle und Widerstände, die da in mir waren, die kamen auf einmal so aufgeploppt. Und ich dachte, was passiert hier eigentlich? In dem Moment war ich natürlich gefrustet, aber nach der Praxis habe ich mich so, da kriege ich auch Gänsehaut, ich habe mich so selig gefühlt, ich habe mich so entspannt gefühlt und so wieder so fluffig wie in der Wolke, wie in so eine Wolke eingepackt. Und dann dachte ich mir, das ist es. Das ist es. Und ich habe dann immer öfter mit Kia praktiziert. Und irgendwann dachte ich mir, weil ich wollte für mich, weißt du, ich wollte einen Kurs, eine Begleitung erschaffen für andere Menschen mit der Intention, dass zum einen nicht gesagt wird, dass du es niemals schaffst und dass du immer abhängig wirst und chronisch krank und blablabla, was wir da alles erzählen, sondern du machst es dir so schön wie möglich. Ich wollte so einen Raum schaffen, der so holistisch und ganzheitlich ist, dass der Mensch genau weiß, okay, und jetzt mache ich das und dann beschäftige ich mich mit dem und dann mache ich die Meditation und dann zünde ich mir eine Kerze an. Und dann mache ich es mir so fluffig und dann mache ich das Rezept und dann trinke ich den Juice und dann mache ich die Yoga-Praxis. Weißt du, und das war so mein großer, großer Traum. Und da hat das Kundalini-Yoga absolut mit rein gespielt und dann habe ich einfach die Ausbildung gemacht, erst bei Kia Miller online in den USA. Ich habe tagsüber gearbeitet wie eine Irre und das Unternehmen aufgebaut und nachts, weil Zeitverschiebung war, habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht. Total irre eigentlich. Genau, und so bin ich zum Kundalini-Yoga gekommen und es ist so hilfreich für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil der Unterschied ist, ich liebe Vinyasa immer noch. Ich praktiziere das super, super gerne, weil es hilft sehr, auch in den Körper zu kommen. Es ist ja am Ende auch der spirituelle Weg und wir wünschen uns dasselbe Ziel. Der Weg ist ja aber das Ziel. Beim Kundalini-Yoga schütteln wir aber die Energie noch mal krasser auf und wir atmen sehr, 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 sehr krass, sodass, was eben für Menschen mit Abhängigkeit so wichtig ist, sie sofort eine krasse Wirkung spüren, sofort in die tiefste Entspannung kommen und in dieses Gefühl von, oh, mir geht's endlich gut. Ja. Jetzt bin ich mega abgeschwiffen, ich weiß gar nicht, wo wir
alles gut, go with the flow, es ist alles so super spannend. Trotzdem ploppen bei mir noch ganz viele Anknüpfungsfragen auf. Ich habe das Gefühl, vielleicht nehmen wir noch einmal kurz mit, aber ich kann mir vorstellen, dass das für die Zuhörer spannend ist. Man fragt sich jetzt, wie hast du es denn geschafft? Du hast jetzt schon erwähnt, du warst in der Klinik, du hast Therapie gemacht. Was hat denn den Shift gebracht, dass dir dann irgendwie bewusst wurde, du hast ein Alkoholproblem und du willst es ändern, du willst jetzt nüchtern werden?
Ich bin in Berlin, ich habe 5 Jahre in Berlin gelebt und hatte von außen betrachtet ein ziemlich hippes Leben. Ich bin Modelbookerin geworden, das wollte ich auch nach meiner Tierarztgeschichte, dachte ich mir, okay, Modelbookerin, das ist es, Model bin ich zu klein und passt nicht so ganz, aber Modelbookerin, ich wollte in diese Geschichte, in diese Schiene, hat auch funktioniert. Also habe ich in einer Agentur gearbeitet und war dann bin dann in die Clubszene in Berlin da reingerutscht und dann war nicht nur Alkohol ein Thema, sondern auch sämtliche andere Drogen. So, das war für eine Zeit lang okay, aber das war, ich wusste da schon, irgendwann fährt dieser Karren völlig gegen die Wand. Und dann kam so eins nach dem anderen. Es gab da eine Situation, 2017 war mein Jahr, mein katastrophales Jahr, wo, das war so der Peak meiner Abhängigkeit. Dann ist eine Beziehung in den Bruch gegangen. Ich habe meinen Job verloren und dann ist mir mein komplettes Leben sozusagen entglitten. Und dann bin ich noch mehr in die Abhängigkeit gerutscht und war dann am Ende schon körperlich abhängig. Also, dass ich wirklich dass ich viel geschwitzt habe, dass ich zitternde Hände habe und all diese Sachen. Und dann habe ich auch schon angefangen, morgens zu trinken und dachte ich mir, oh Gott, Vlada, also das, wenn du jetzt nicht die Kurve kriegst, dann endet das richtig, richtig böse. Und das war für mich wirklich, es hat sich in dem Moment angefühlt nach einer Entscheidung zwischen Leben und Tod. Also entweder du fährst den Karren jetzt komplett gegen die Wand oder du steigst aus. Und habe mich dann dazu entschieden, eine Entgiftung zu machen. Die geht 3-4 Wochen so ungefähr. Und dann bist du im geschützten Rahmen und da geht es aber erstmal darum, nur den Körper zu entgiften. Und da spielt auch Yoga und all solche Dinge gar keine Rolle. Auch Therapie in dem Sinne nicht, weil Entgiftung wirklich heißt, wie der Name schon sagt, den Körper zu entgiften. So, und das ging aber relativ einfach, so dass ich dachte, ich habe ja gar nicht so ein Problem, bin ich ja gar nicht so abhängig, wie ich dachte. Dann bin ich raus aus der Klinik, es hat eine Woche lang gedauert, weil ich ja selbes Setting, meine Gefühle und all das System ist ja noch gleich geblieben, eine Woche gedauert. Ich in einer Situation, in der ich völlig überfordert war, wo die Wut aufploppte, wo der Frust aufploppte. Ich hatte keine Tools, ich wusste nicht, was gerade passiert. Ich hatte so ein krasses Craving, beziehungsweise auf Deutsch gesagt Suchtdruck, dass ich nicht wusste, wo oben und unten ist. Hatte dann so einen krassen Rückfall, dass ich ohnmächtig hier im Badezimmer bei meiner Mutter lag und sie mich gefunden hat. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und dann wusste ich, ich muss in eine Suchtklinik, das geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und es war tatsächlich, ich hatte riesengroße Angst. Ich hatte riesengroße Angst, weil ich dachte, mein Leben ist vorbei. Aber ich dachte mir, dass ich muss es probieren, weil ich will mein Leben retten, sozusagen. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich war ein halbes Jahr, weil ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich nicht nur von Alkohol abhängig war, sondern auch andere Substanzen konsumiert hatte, sodass die Rentenversicherung länger bezahlt, absurderweise. Und dann war ich ein halbes Jahr und habe tiefenpsychologisch gearbeitet und wirklich alles aufgearbeitet. Und das war wirklich mich einmal komplett auf links gedreht im Sinne von wirklich verstanden, woher kommt das, was ist die Funktion, wann hat das angefangen, die Lebensgeschichte aufgearbeitet, wieder Verantwortung für das eigene Leben übernommen, raus aus der Opferrolle hin zu Selbstwirksamkeit, wie baue ich mir ein Leben auf, in dem ich nüchtern leben kann. Und dann habe ich mir das wieder neu zusammen gesagt, klingt jetzt so einfach, ist nicht einfach, aber es lohnt sich.
Ja, nee, das kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass so ein halbes Jahr Klinikaufenthalt es wirklich in sich hat. Aber trotzdem ganz toll, also wahnsinnig eindrücklich. wie du uns hier in deine Geschichte mitnimmst. Und dann kann ich mir vorstellen, dass einige jetzt neugierig geworden sind, weil nicht jeder kennt Kundalini-Yoga. Du hast jetzt ja schon ein bisschen uns bildhaft auch mitgenommen mit dem vielen Arme hoch und atmen und so. Aber magst du noch mal sagen, was Kundalini-Yoga, was es damit auf sich hat?
Kundalini-Yoga nennen wir das Yoga des Bewusstseins. Wir praktizieren im Kundalini-Yoga ganz viel mit geschlossenen Augen, dass du wirklich lernst und erfährst, eine Verbindung zu dir aufzubauen. Wenn du mit geschlossenen Augen praktizierst, dann bist du ja zwangsläufig mehr mit dir verbunden, als die Augen offen zu halten und im Außen irgendwie fokussiert zu sein. Und dann spürst du über die Atmung, wie fühlt es sich an zu atmen? Was kommt hoch? Was für Gedanken ploppen auf? Was für Gefühle ploppen auf? Und dann gibt es bestimmte Atemtechniken. Wir praktizieren ganz viel mit der Feueratmung, ähnlich wie Kapalabhati, wenn du schon Yoga praktizierst. Wir erzeugen ganz, ganz, ganz viel Energie im Solarplexus, also im Bauchraum, drittes Chakra, was dir dabei hilft, wirklich Energie ins Laufen zu bringen, dich selbst zu spüren, das Nervensystem zu aktivieren, dann auch zu entspannen, ins Gleichgewicht zu bringen. Und was der Unterschied im Kundalini-Yoga ist, im Hatha und im Vinyasa geht es ja eher um den Flow. Der Körper ist in Bewegung und wir wechseln von Asana zu Asana zu Asana. Also Sonnengruß ist so der typische, was glaube ich am geläufigsten ist. Im Kundalini-Yoga machen wir das ein bisschen anders, gibt es zwar auch und wir praktizieren auch Asanas, aber der Unterschied ist, wir timen sozusagen, die Yogalehrer hat eine Stoppuhr und jede bestimmte Übung hat eine bestimmte Zeit. Und wir wiederholen ganz viel Bewegungen. Also wir arbeiten sozusagen mit dem Körper, indem wir, wenn wir bei den Armen über den Kopf bleiben, dass du die Arme hochhebst und dass du dann bestimmte Bewegungen immer wieder wiederholst, über Minuten, Minuten, Minuten dabei atmest und du wirst ganz, ganz schnell mit deinem Ego konfrontiert, mit deinen Widerständen, mit dem, was hochkommt. Sinn und Zweck ist, dein System einmal aufzurütteln, weil in deinem Körper, in deinem Energiesystem speicherst du ja auch ganz, ganz viele Informationen. Auch Blockaden, energetische Blockaden, Gefühle, die nicht abfließen können, die sind ja in deinem System gespeichert. Und das triggern wir sozusagen über die Praxis. Und dann wird es dir leichter fallen, diese Energien aus deinem System abfließen zu lassen. Es kann sein, dass sich die Praxis total lustig anfühlt und angenehm anfühlt. Dann gibt es sicherlich Momente, wo du richtig, richtig wütend wirst und dann lässt du das zu und lässt die Wut aufploppen, wirst noch energetischer und dann lässt du sie abfließen. Auch mit der Trauer manchmal. Ich hatte in der Ausbildung auch ganz viel, als es um das Herzchakra ging, da sitzt ja oftmals auch unsere Trauer, auch Depressionen etc. Herzöffnung, dass dann Tränen fließen und du weinst und du weinst und du weinst. Und das Schöne an dieser Praxis ist, anders als in Psychotherapie oder Gesprächstherapie oder im Coaching, wo du einfach nur darüber sprichst, über deine Emotionen sprichst, musst du da nicht deine Geschichte nochmal erzählen, sondern du nutzt den jetzigen Moment, deinen Körper, deine Atmung, deine Aufmerksamkeit, um die Blockaden, die Energien abfließen zu lassen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und musst gar nicht in deine Geschichte nochmal reingehen. Wir arbeiten viel mit Anspannung, minutenlang, dann Entspannung. Anspannung, minutenlang und dann Nervensystem entspannen. Und so erzeugen wir immer wieder ein Gleichgewicht. Das ist so die Kurzform, was Kundalini-Yoga ist.
Ja, ich weiß, da kann man sehr, sehr viel zu sagen. Da gibt es ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin neugierig, weil du arbeitest ja, glaube ich, mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zusammen, wie die so das Kundalini-Yoga annehmen. Weil es gibt ja durchaus, höre ich auch mal wieder Menschen, die so, und du hast auch gesagt, du selbst dachtest so, oh, da mit weißen Turban und was machen die denn da und hecheln und
Ja.
so, dass manche Leute denken, das ist irgendwie zu spirituell oder zu abgefahren. Wie sind da so deine Erfahrungen mit deinen Klienten, Klientinnen?
Weißt du, ich unterrichte es ein bisschen anders. Ich halte mich an die Vorgaben, ohne Frage. Meine zweite Ausbildung, die ich gemacht habe, die war bei Panchnishan, meine zweite Lehrerin. Das war hochspirituell. Ja, da saß ich auch mit weißem Turban und weißes Gewand und alles. Da war ich aber schon so weit. So unterrichte ich nicht. Ich unterrichte unter dem Aspekt der des Unabhängigwerdens. Und ich unterrichte es nicht so spirituell im Sinne von, ich breche es verständlich herunter. Die Übungen sind ja aber trotzdem noch die gleichen und die Mantren immer noch die gleichen. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass viele meiner Schüler, Schülerinnen zu mir kommen und dann sagen, also das ist ja wirklich irgendwie komisch, aber irgendwie auch richtig, richtig gut. Und dann machen sie weiter. Also das ist genau das, was bei mir passiert ist. So dieses, so richtig verstehe ich nicht, was wir da machen. Und irgendwie, manches ist es auch total absurd, aber ich spüre sofort den Effekt. Und die meisten, es gibt natürlich auch Menschen, die, für die ist das nichts, das ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Und dann finden sie ihr Ding. Aber die mit mir nüchtern werden und jetzt auch länger nüchtern bleiben, die praktizieren sehr, sehr intensiv und sehr, sehr häufig mit mir. Und ich habe jetzt tatsächlich auch in Zittau, hätte ich niemals gedacht, ich wohne ja hier im tiefsten Osten, in einer Kleinstadt, und ich habe lange überlegt, ob ich hier eine Offline-Gruppe in einem Yoga-Studio anbiete. Dachte ich, nee, hier im Dorf, da sind doch, wie soll ich denn, die verstehen doch das Kundalini-Yoga nicht. Und ach nee. Und meine Mama, die meinte ganz, probier's, mach. Und dann habe ich jetzt hier einen Kurs aufgemacht und ich habe den Kurs voll.
Wow.
Und das ist nicht bei dem Thema Abhängigkeit, sondern mit den unterschiedlichsten Menschen. Ich kann jetzt den zweiten Kurs aufmachen, weil die kommen zu mir und die denken sich dann auch so im Nachgang, frage ich, und wie war's? Ja, komisch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das machen, aber es fühlt sich richtig, richtig gut an und es freut mich einfach so sehr, weil es genau das ist, was ich weitergeben möchte, weil es einfach so viele Menschen gibt, die aus dem Ungleichgewicht, die im Ungleichgewicht sind, die aber irgendwie auch nicht wissen, wie kann ich denn wieder ins Gleichgewicht kommen? Und da, also das gebe ich von Herzen gern weiter. Ich gehe dann immer selber high aus dem Yoga-Unterricht und denke mir, oh Gott, schön.
Das klingt richtig toll, wie schön. Du meintest ja, es ist dir früher, hattest du Hatha Vinyasa gemacht und das war noch nicht so ganzheitlich in deinem Leben. Das hat sich ja offenbar dann sehr verändert. Wie sieht denn so heute dein Leben aus? Also wie viel hast du so eine tägliche Routine oder wie viel übst du oder hast du auch bestimmte Lehrer, denen du noch folgst?
Ich orientiere mich viel, wenn ich praktiziere ich mit eben meinen beiden Kundalini-Yoga-Lehrern Kia Miller oder Panch Nishan. Da mache ich oftmals eine Yogastunde mit. Nach meiner Ausbildung ist bei mir, ich glaube, da hatten wir auch in meinem Podcast darüber gesprochen, dieses, ich muss es ja jetzt perfekt machen. Mhm. Da gibt's ja so Leitfäden. Du brauchst eine tägliche Praxis und dann machst du dies täglich und das täglich. Und ich wollte ja eine gute Yoga-Lehrerin sein und alles richtig machen. Und ich habe einfach die Praxis mit so viel Leistungsdruck gefüttert, dass ich irgendwann, energetisch kann es ja auch der Körper nicht halten. Die Praxis ist ja nicht dafür da, um dich energetisch fertig zu machen, sondern für dich zu sein. Und ich habe einfach zu viel praktiziert mit einer ungünstigen Intention im Sinne von, du musst jetzt viel stärker, du musst jetzt noch besser werden. Und da bin ich dann, also nicht nur wegen dem Yoga, aber ich bin dann in so eine Erschöpfung gekommen und habe dann erstmal pausiert, auch mit meinem Unternehmen etc. Und dann habe ich mir meine Praxis nochmal neu aufgebaut. Dann habe ich mir die Frage gestellt, warte mal, was will ich denn eigentlich, was wünsche ich mir denn für mich und wie möchte ich mich in meinem Alltag, in meinem Leben fühlen. Ich habe komplett den Druck rausgenommen. Das heißt, was ich schon täglich mache, ist meditieren. Das kann sein, dass ich mal 11 Minuten meditiere, dass ich manchmal auch nur 3 Minuten meditiere, dass ich einfach nur einen Mantra immer wieder rezitiere. Oder wenn ich beim Pferd bin, das mache ich auch super, super gerne, wenn ich da stehe und mein Pferd putze oder wir auf dem Reitplatz sind oder was auch immer, dass ich dann Kundalini-Mantras chante und dann chante ich und dann chante ich und dann chillen wir miteinander. Und das ist meine Praxis. Ich unterrichte 2 bis 3 Mal die Woche und ich schaue immer, habe ich für mich noch die Lust und die Kapazität und die Kraft, eine Yoga-Praxis zu machen, was ich dann gerne mit einfüge, weil Kundalini-Yoga ist sehr energetisch. Also kann es sein, wenn uns die Lehrerin, der Lehrer nicht wirklich erdet, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Deswegen ist dann das Hatha- und Vinyasa-Yoga wieder sehr, sehr, sehr gut, um in den Körper zu kommen, wirklich wieder im Hier und Jetzt zu landen, im Körper zu landen und den zu spüren. Und dann mache ich gerne eine Kombi daraus, aber ich würde es mal sagen, sehr fluffig und so, dass es mir Freude bereitet. Ja.
Das klingt gut. Und hat das Einfluss auch auf deine Ernährung zum Beispiel? Hat sich die verändert seit früher?
Ich habe schon sehr zeitig angefangen, mich mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Ich war zum ersten Mal vegan, da war ich 14, da gab es ja noch gar nicht das, was ist jetzt hier in den Supermärkten gibt, da gab es ein Mini-Regal, wo da irgendwie Sojaprodukte oder was auch immer sind. Also das war schon sehr, 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 sehr zeitig in meinem Kopf aus moralischen Gründen und Tierwohlgründen. Und da hatte ich aber immer so eine On-and-Off-Beziehung, beziehungsweise was dann auch mit der Kundalini-Yoga-Ausbildung kam, dieses sehr, 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 sehr strikte, du darfst jetzt das nicht und du darfst dann keine Milch und kein Fleisch und was auch immer. Und das hat aber so einen Druck in mir erzeugt. Es ist ja wie wenn du wirst nicht nüchtern, indem du dir sagst, du darfst nicht trinken, ich darf jetzt nicht trinken, ich darf nichts trinken, ich darf bloß nichts trinken. Dann denkst du die ganze Zeit an den Alkohol und dann wirst du zwangsläufig irgendwann trinken, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Und mit der Ernährung ist das genauso, wenn ich mir jetzt sage, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht, ich muss so praktizieren, ich muss das und das und das, dann verlierst du die Freude und die Leichtigkeit. Und es geht doch aber gerade darum, die Freude und Leichtigkeit im Leben zu kultivieren. Also bin ich da auch milder mit mir geworden im Sinne von, wenn ich wirklich Bock habe, mir Eis reinzuhauen, dann mache ich das einfach. Wenn ich Lust darauf habe, eine Pizza zu essen, dann esse ich das auch. Aber in dem Bewusstsein, dass es für mich ist und nicht in dem Bewusstsein, darf ich jetzt eigentlich nicht und mache es aber trotzdem. Das erzeugt ja ein unschönes Gefühl in mir, sondern immer, immer sehr bewusst und ohne mich selber zu verurteilen und fertig zu machen. Und auch da einfach wie eben das Kundalini-Yoga schon ist, beziehungsweise jede Yoga-Form, dem, was du machst, dir selbst bewusst zu sein. Was denke ich? Was fühle ich? Wie handle ich? Wie agiere ich in meinem Leben? Und was möchte ich aber? Das ist, glaube ich, für mich persönlich der goldene Weg, an den ich mich halte.
Richtig schön erklärt, danke dafür, weil das ist mir auch immer so wichtig, weil häufig man das Gefühl hat, ich bin jetzt Yogi, ich muss jetzt irgendwelchen Dogmen folgen, ich muss vegan sein, ich muss das und das machen, aber es soll ja eben alles oder darf aus dem Inneren heraus und aus der Freude kommen und ich finde, das hast du ganz, ganz schön gesagt. Dann erzähl uns doch jetzt nochmal von deinem heutigen Business, von deinen heutigen Angeboten, also was machst du heute und was finden Menschen bei dir?
Ich bin neben meiner Yoga-Lehrerin-Tätigkeit bin ich auch Mentorin und begleite Menschen in ein Leben ohne Alkohol. Vor allem Menschen, die jetzt sagen, ich traue mich nicht, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen oder zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Da bin ich noch nicht so weit oder so schlimm. Es kommt ja nicht darauf an, wie schlimm ist es, aber es gibt viele Menschen, ich kenne das von mir auch, da ist einfach eine Selbsthilfegruppe keine Option oder noch keine Option, Klinik auch noch keine Option und die suchen eine Alternative. Und da biete ich eine Online-Begleitung an. Es gibt auch einen Mini-Kurs auf meiner Website vladamettich.com. Oh Gott, habe ich comoda.de? Das ist ja witzig. Jetzt muss ich mal kurz... .com. Ich habe vladamettich.com. Krass, das ist mir ja jetzt. Genau. Und da findest du einen Kurs, wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, wie du mit Cravings oder Suchtdruck oder Triggern umgehst, den kannst du selbstständig machen. Oder wenn du sagst, du möchtest gerne mit mir intensiv arbeiten, dann kannst du dich zu einem Einzelgespräch bei mir anmelden. Und das geht, das Einzelmentoring geht 8 Wochen. Wir fangen wirklich beim Urschleim Schritt für Schritt an. Du findest da Meditationsvideos, Yoga-Videos, Rezepte und dann natürlich Aufgabenfragen und wir tauschen uns aus. aus, sodass der Weg in die Nüchternheit vor allem Freude bereitet, auch wenn es sicherlich anstrengend ist und wird, aber dass das Ziel klar ist, warum und wo möchte ich hin. Das mache ich momentan ausschließlich. Ich praktiziere aber auch, biete auch Yoga an, immer samstags um 10, ist meist eine Zoom-Yoga-Klasse. Habe früher mit Gruppenmentorings gearbeitet, mache ich gerade nicht, weil ich plane für Anfang nächsten Jahres, da möchte ich gerne so ein Retreat mit dranhängen, dass wir dann so ein Detox-Retreat in Österreich machen. Und da bin ich gerade am Planen. Und für die Menschen, die jetzt schon nüchtern sind, aber das Gefühl haben, da fehlt irgendwie noch was oder ich werde mir immer wieder unsicher oder es ploppen andere Themen auf. Wir sind ja nicht, weißt du, wir werden ja nicht nüchtern und dann ist das Leben vorbei, sondern es kommen ja immer wieder Umbrüche und neue Lebensumstände und große Entscheidungen. Und da begleite ich einfach auch in der Abstinenz, wenn es da den Wunsch gibt. Genau, aber das ist so mein Paket, was ich anbiete.
Das klingt richtig toll, so eine wertvolle und wichtige Arbeit, weil ich krieg's auch im eigenen Umfeld mit, dass es wirklich so viele Menschen betrifft und halt auch häufig sehr mit Scham besetzt ist und die Leute gar nicht so, sich eben vielleicht gar nicht trauen würden in so eine Selbsthilfegruppe oder ähnliches. Also das ist bestimmt ja ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, richtig toll. Ich habe noch ein paar kleine Abschlussfragen. Bist du schon bereit oder hast du noch was vorher, was du gerne loswerden möchtest?
Nee, ich glaube, ich habe jetzt so viel gesprochen. Da ist das Wichtigste mit dabei. Ich bin bereit für die Abschlussfragen.
Ja. Okay, also du kannst einfach kurz oder lang spontan antworten. Power-Yoga oder Yin-Yoga?
Power.
Pizza oder Salat?
Pizza.
Da du ja Autorin und Podcasterin bist, schreiben oder reden?
Reden.
Das war deutlich.
Sehr cool. Das ist ja mega, mega cool, die Fragen dann am Ende zu stellen. Machst du die immer gleich?
Ich wandle sie ein bisschen abhängig?
Ja, sehr, finde ich mega cool. Das macht echt Spaß.
Kannst du gerne übernehmen.
Ja, cool, danke. Ja, das ist, weil das dann auch selbst noch mal so viel, das kommt ja aus dem Bauch heraus, ne? Das ist ja gar nicht aus dem Verstand, sondern okay, da ist wirklich Pizza, ist das Ding.
Stadt oder Land?
Land.
Jetzt habe ich noch eine, die habe ich mir selbst geklaut aus einem anderen Podcast, aus dem Alles gesagt Podcast von der Zeit. Eingeschweißte Bio-Gurke oder unverpackte normale Gurke?
Unverpackte normale Gurke tatsächlich.
Finde ich auch.
Es ist ja auch so sinnlos, ne? Eingeschweißte Bio-Gurke.
Aber gibt's.
Fühlt sich komplett komisch. Ja, gibt's bei uns auch. Mhm. Fühlt sich völlig falsch an, das zu kaufen. Mhm. Oder, ja, geil. Das fetzt. Cool.
Heraufschauender oder herabschauender Hund?
Heraufschauender.
Und noch zwei Sätze, die ich dich bitten würde, einmal zu vervollständigen. Wenn es kein Alkohol geben würde.
Das ist spannend. Wenn es keinen Alkohol geben würde, würden sich dann die Menschen vielleicht mehr mit sich selbst beschäftigen? Das ist wirklich eine schwierige Frage, wenn es keinen Alkohol geben würde. Ich glaube, ich würde so stehen, dass ich würde es als Frage formulieren, wenn es keinen Alkohol geben würde, würden sich dann die Menschen mehr mit sich selbst beschäftigen?
Mhm. Und wenn jeder Mensch auf der Welt Yoga machen würde?
Dann wäre es friedlicher.
Schön.
Oder?
Ich denke auch. Also es ist spannend, wie die Menschen auf die Frage, weil die habe ich jetzt schon mehreren gestellt. Und häufig kommt sowas wie, es würde mehr Frieden geben, es würde keine Kriege geben. Es kam aber auch schon kritischer, dass es letztendlich auch nicht viel verändern würde, weil ja, irgendwie halt, also ich glaube, das war dann kritisch so hinterfragt, dass die Menschen halt auch Yoga häufig falsch verstehen, ne? Also auch Yoga machen, wenn man einfach nur diese Yoga-Asanas macht, würde sich vielleicht auch nichts verändern, weil das ist ja dieser Lebensweg und nicht alle integrieren es vollständig.
Aber weißt du, was ich vermute? Es macht ja trotzdem was. Auch wenn du eine andere Intention hast, macht die Praxis etwas mit dir. Und du veränderst dich zwangsläufig, wenn du praktizierst. Und du, auch wenn das nicht dein Ziel ist, entspannst du. Und wenn wir alle ein bisschen entspannter wären, Das wäre schon mal richtig gut.
Das stimmt, das sehe ich ganz genauso. Und dann frage ich mich aber auch immer, weil man ja sagt, dass es irgendwie immer das Gute und das Schlechte gibt, ne? Dass es immer diese unterschiedlichen Pole gibt. Also kann es überhaupt eine Welt geben, die komplett friedlich ist?
Ob das überhaupt gedacht ist. Vielleicht geht es gar nicht darum, die Pole zu verändern, weil dann würde ja unsere Welt so, wie sie ist, nicht existieren, sondern bewusster. Du kannst ja trotzdem eine andere Meinung haben und eine andere Meinung vertreten, aber dann, worum es geht, ist ja Druck und Gegendruck und das ist dann, ne, dass das ja zu diesem, ne, zu diesem Kampf. Aber gibt es nicht auch das friedliche Miteinander, den friedlichen Austausch, den friedvollen? Wir brauchen Druck, um, glaube ich, uns zu entwickeln. Hochphilosophische Frage. Also, ich weiß nicht, ob es dir auch geht, so geht, dass du dir solche Fragen oftmals beim Spazierengehen oder so, dann denkst du dir sowas durch und das Ende, ne, was ist denn die Lösung? Wir wissen es nicht.
Nee, wir wissen es nicht. Aber also ich möchte auf jeden Fall daran glauben, dass wir auch friedlich miteinander leben können. Also es ist ja, aber an, ja, dann denke ich wieder, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es irgendwie immer Konflikte. Also. Mal gucken, ob wir es noch
Ja.
rausfinden oder die Generation nach uns.
Ja.
Ich danke dir ganz doll, Vlada. Ich finde dich super. Ich bin ein Fan und kann auch nur deinen Podcast empfehlen, wer mehr von dir hören möchte und auch deiner wunderschönen Stimme lauschen möchte. Ich werde alles verlinken. Also ganz lieben Dank an dich, Vlada.
Ich danke dir wirklich ganz, ganz sehr. Es hat mir wirklich sehr, 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 sehr viel Freude bereitet, vor allem jetzt auch zum ersten Mal auch mehr über den Yoga-Hintergrund zu sprechen. Du hast ganz andere Fragen gestellt als die Medien oder die Menschen, die jetzt nicht so mit der Spiritualität und dem Yoga verbunden sind. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen lieben Dank.
Das freut mich sehr. Und dann auch danke an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich verlinke euch alles über Vlada. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr oder meldet euch bei mir. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und Namaste.